Einen herzlichen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön hier oben zu stehen. Also sonst sitze ich halt immer da oben und gucke da runter. Aber hier mal zu predigen, ich habe ja schon öfters gepredigt, aber noch nie. Ich glaube, das sagt gerade jeder Prediger, der hier ist, noch nie im Neuen Haus. Also, aber fühlt sich gut an. Einwandfrei. Schön, dass ihr da seid. Dass vielleicht auch Gäste da sind, die sich haben durch den Tag der offenen Tür hierher bringen lassen, mit der tollen Ausstellung da hinten, mal reinzuschauen, was das hier ist. Es ist Zeit. Vielleicht war es Zeit für dich mal zu gucken, was das jetzt hier alles so ist, was die da von der liebe Zeller da Hanna gebaut haben. Es ist Zeit. Das hat ein bisschen was von Ungeduld. Ungeduld. Ein Bekannter von uns, von Judith und mir, ich habe ihn kennengelernt in Frankfurt, der hatte auch Ungeduld. Der hieß Flo und hatte eine Leidenschaft für elektrische Zahnbürsten. Kommt jetzt nicht ganz so häufig vor, dass man Leidenschaft für elektrische Zahnbürsten, aber der hatte es. Er hat auch es geschafft, mich anzustecken für eine Begeisterung elektrische Zahnbürsten. Seitdem habe ich eine elektrische Zahnbürste. Echt gut. Aber seine Leidenschaft ging noch weiter, weil er fand Oral-B ganz gut. Oh, das war jetzt Product Placement. Am Markt nächste bringt gleich noch was anderes. Aber er hat gesagt, es geht noch besser. Und dann hatte Flo ein Start-up gegründet. Eine eigene Firma. Und er hat sich mit einem Kumpel zusammengesetzt und überlegt, wie können wir eine noch bessere elektrische Zahnbürste machen. Und die haben das echt durchgezogen. Ich habe ihn wirklich lange nicht mehr gesehen. Also tatsächlich habe ich ihn seitdem nicht mehr gesehen. Aber dann habe ich es mitbekommen von ihm. Über Freunde haben wir es mitgekriegt. Er hat sich unglaublich gewünscht, dass das einschlägt. Und wahrscheinlich war es auch der Punkt, wo er gesagt hat, hey, jetzt wird es irgendwann Zeit. Und er hat einen Schritt gewagt und ging in die Höhle des Löwen. Wer das so kennt vom Fernsehen, so diese Investoren, die sich da eine Sache anhören. Und er hat es tatsächlich dort vorgestellt. Er hat Investoren gefunden und ab diesem Zeitpunkt ging die Zahnbürste von ihm mit lustigem Namen Happy Brush wirklich steil. Also richtig, die kann man inzwischen bei Amazon kaufen und so weiter. Also echt richtig, da ging es richtig steil ab. Und ich habe gedacht, das ist ja cool. Aber so dieses... Wenn ist das jetzt endlich soweit, wenn meine Idee richtig einschlägt? Und solche Geschichten, die finde ich irgendwie toll, wenn ich so einen Lebensweg von jemandem sehe, wie eine Leidenschaft, die er hat, so irgendwie auch zum Ziel kommt und er jetzt Oral-B Konkurrenz bietet und die Stirn bietet, irgendwie spannend. Wir wollen uns eine ähnliche Geschichte, aber ohne elektrische Zahnbürste anschauen. Das ist der Predigttext von heute. Da geht es um diesen Lebensweg von Jesus. Ich lese uns den Predigttext. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus gern sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und es stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele betrübt und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn abermals verherrlichen. Kennt ihr solche Bibeltexte, wo man denkt, was hat das mit der Einleitung zu tun? Und irgendwie so ein bisschen ruppig ist? Mir ging es auch so. Aber 3 nach. Wo geht's denn hier steilen? Wo ist es denn hier Zeit? Zeit war es für die Jünger. Sie hatten sich unglaublich gewünscht, dass es jetzt endlich mal mit Jesus so Vollgas geht. Sie hatten einen Rückschlag gehabt. Ein Rückschlag, sie wären beinahe gesteinigt worden, weil Jesus was gesagt hat, was in Jerusalem nicht so gut ankam. Sie mussten weg von dort gehen. Rückschlag. Aber dann fing es plötzlich an. Und wie in guten Filmen, es kommt eine Krise und dann plötzlich fängt es an zu laufen. Die Krise war da, und zwar, dass erzählt wurde, dass der gute Freund Lazarus schwerkrank daliegt. Und das haben wir in der Predigtreihe schon behandelt, keine Sorge, ich predige nicht darüber, aber den Zusammenhang zu bekommen, was jetzt hier passiert. Sie kehren zurück für Lazarus in der Nähe von Jerusalem. Und dann passiert das, was unglaublich ist. Und wirklich unglaublich. Da kommt dieser stinkende Leichnam plötzlich wieder zum Leben. Der Lazarus steht auf. Bäm. Und alle, die das nicht glauben können, können sehen, weil der Lazarus spaziert durch die Gegend. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn das hier in Wilferdingen passiert. Also das macht die Runde. Aber schneller, wie du gucken kannst. Hast du mitgekriegt? Und genauso war es in Jerusalem. Und es hatte seine Auswirkung. Bei Freund und bei Feind. Die Feinde haben gesagt, die müssen wir umbringen. Das kriegt man nicht mehr gestoppt. Da können wir nichts mehr machen. Aber bei den Freunden auch. In Jerusalem bekam Jesus einen königlichen Einzug. Die Leute waren begeistert. Das war am letzten Sonntag dran. Und jetzt kommt unser Text und jetzt kommen die Griechen. Das waren sehr wahrscheinlich Heiden, also keine Juden, die schon an Gott geglaubt haben, an den Gott der Juden. Und sie kommen jetzt und suchen Jesus auf. Sie kommen zu Philippus und Philippus kriegt es mit und schnallt, hey, jetzt geht die Bewegung von Jesus steil. Das heißt, jetzt geht's los, jetzt bricht's auf. Das zieht seine Kreise. Im Unternehmerdeutsch würde man sagen, jetzt wird's international. Jetzt kriege ich den Sprung über die nationale Ebene hinaus. Da kommen die Griechen dazu. Und irgendwann können die Pharisäer das gar nicht mehr aufhalten, weil wir so viele sein werden. So ist die Sicht der Jünger. Und dann ist klar, es wird nicht mehr lang gehen und dann wird Jesus dieses Königreich, sein Königreich hier in Jerusalem aufrichten. Römer raus. Endlich. Das war das Ziel. Das war das Bild, das die Jünger hatten. Und da waren sie dabei. Und jetzt auch noch Jesus, als er so anfängt. Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Klar, jetzt gibt er uns als nächstes die Anweisung, was wir tun. Der Schlachtplan, die Strategie, wie wir als erstes Israel wieder für Gott begeistern, wie sie Nachfolger von Jesus werden. Stattdessen kommt dieses Bildwort vom Weizenkorn. Und irgendwie scheinen auch die Griechen vergessen zu sein, mit ihrem wunderbaren Anliegen, ich will gern Jesus sehen. Ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist, ob du sagst, hey, ich gehöre schon zu diesen Jüngern und ich warte, wie es weitergeht, oder vielleicht bist du auch einer, der sagt, hey, ich kenne das so ein bisschen und irgendwie glaube ich auch so, aber ich will es hier mal noch mehr auschecken. Und das ist was Wunderbares. Und da lass dich von dieser Antwort von Jesus nicht erschrecken, der scheinbar gar nicht drauf eingeht und doch eine ganz tiefe Antwort auf diese Frage, ich will gern diesen Jesus sehen, ich will gern wissen, wer er ist und vor allem, wer er für mich ist. Wenn du da noch keine Antwort drauf hast, dann herzliche Einladung, heute darüber nachzudenken, wer ist denn dieser Jesus? Und was sagt er? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Das heißt doch, er setzt sich mit dem Weizenkorn gleich und sagt, Sterben ist dran, Leiden ist dran. Und jetzt macht er da was, was verrückt ist. Aber was er schon viele Male vorher den Jüngern angekündigt hat, dass er sagt, hey, und es wird die Zeit kommen, da werde ich weg sein, da werde ich leiden müssen, ich werde sterben müssen. Aber was da dahinter gesteckt ist, jetzt ist es eine Ankündigung. Er sagt, jetzt ist die Stunde, wo das losgeht. Vorher hat er immer gesagt, jetzt ist noch nicht die Stunde, aber jetzt ist die Stunde, jetzt ist Zeit. Aber was in diesem in die Erde fallen und er stirbt drin liegt, das erschüttert nicht nur die Vorstellung der Jünger, wie sie gedacht haben, dass das so Jesus machen wird. Da steckt drin, und das glaube ich wusste Jesus, da gehört ein Ausgeliefertsein dazu, vom eigenen Jünger verraten zu werden. Da gehört ein Verlassenwerden dazu, dass die ganzen Jünger abhauen. Ein gedemütigt werden vor seinen Feinden. Ein gefoltert werden, Schmerzen, Leiden, gekreuzigt. Die Bewegung geht steil ans Kreuz. Puh, was eine Geschichte. Verrückt. Und könnt ihr euch vorstellen, was es mit den Jüngern macht? Die haben es nicht verstanden. Das kann doch nicht so enden. Wir haben da bestimmt was falsch verstanden, haben sich wahrscheinlich gesagt und gesagt, oh, jetzt redet ihr wieder so, dass wir es nicht verstehen. Was soll das denn? Aber er hat ihnen die Wahrheit gesagt, nämlich, dass er sterben muss. Aber das ging nicht in ihren Horizont. Und ich merke, das geht manchmal auch nicht in meinen Horizont. Wie Gottes Wege sind im Leben. Kennt ihr das? Man hat so seine Erwartungen, wie Gott jetzt auch in meinem Leben Dinge tut. Wie ich mir das so vorstelle. Und dann merke ich, er lässt Dinge zu oder er stellt mich in Situationen hinein, wo ich denke, ey, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Das geht doch nicht und ich habe Angst, was da kommen wird. Ähnlich wie Jesus hier mit dieser Ankündigung, später hören wir es noch, selber tief erschüttert war und er Angst hatte, was da kommt. Und wie kann bitte das hier dazu passen, dass er sagt, hey, und jetzt ist die Stunde, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Habt ihr euch so Verherrlichung vorgestellt? Am Kreuz zu landen? Yeah! Mann, Wahnsinn. Soll ich euch sagen, wie ich mir Herrlichkeit vorstelle und wie ich es in vielen Stellen auch in der Bibel finde? Ich sage euch mal, wo ich Herrlichkeit erlebt habe. Ich stand an den Victoria-Wasserfällen in Sambia. Ich weiß das noch, das hat mich tief bewegt. Und das war nur Schöpfung Gottes. Das war nur ein Riss im Boden, wo viel Wasser runterfällt. Wunderschön. Und ich habe über die Schöpfung was erkannt von Gottes Größe und Herrlichkeit. Und da passt es so gar nicht dazu. Sein Sterben, Herrlichkeit. Und doch steckt sie drin und er zieht sie auf. Er sagt, hey, es geht gar nicht anders als so. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Und da passiert ein Perspektivwechsel in dieser ganzen Sache. Die Jünger haben das hier gesehen. Sterben, Tod, da gibt es nichts mehr danach. Da endet es, da am Kreuz, da endet die ganze Bewegung. Und das sind wir auch durch. Und ich glaube, den Jüngern ging es in jedem Schritt, den Jesus hier entlang ging, dass sie sich immer noch erhofft haben, so jetzt macht Jesus Schnipp und dann kommen die Engelsheere und bam. Und dann ist es wie in so einem guten Film, es muss halt nochmal durch die Krise durch, und aber dann batscht es alles weg und Jesus Sieger. Aber dass er dort stirbt und dass das die Verherrlichung ist. Lade euch ein zum Perspektivwechsel. Ans Kreuz ging's, aber dann ging's weiter. Und jetzt muss ich natürlich sagen, Achtung, Spoiler-Alarm. Also Spoiler, das ist so das neudeutsche Wort von ich verrate euch, wie die Geschichte weitergeht, aber im christlichen Abendland wie hier könnte man schon ahnen, dass da noch was kommt. Da kommt die Auferstehung, da kommt das leere Grab. Es geht eben weiter. Und da kommt das ewige Reich Gottes, wo Jesus auffährt in den Himmel und sitzt zur Rechten Gottes. Und das Bild, was Thomas vorhin genannt hatte, da steht Jesus bei Gott. Aber jetzt wichtig, bei Johannes ist nicht der hintere Teil die Verherrlichung, sondern das Sterben ist die Verherrlichung. Das Leiden und Sterben ist die Verherrlichung Christi. Weil darin, was über Jesus Christus sichtbar wird, weil darin, was über Gott sichtbar wird, wer er ist, wer er zutiefst ist. Und es hat was mit dem zu tun, dass wir Menschen Belastete sind. Sünder sind, die es brauchen. Mal kurz zurück. Ups. Kommt gleich nochmal. Sünder sind, die eben Dinge haben im Leben, die uns trennen. Die wir netten Zugang einfach so zu Gott haben. Es sind Sachen da, die passen nicht zu ihm. Und deshalb können wir nicht bei ihm sein. Und was jetzt Gottes großer Plan war, ist, dass es einen Zugang gibt über dieses Kreuz, wo wir die Sachen zurücklassen, weil er dort dafür bezahlt hat. Und das ist seine große Rettungsmission, dass alle Menschen dorthin kommen. Und in Johannes 3,16, einer der bekannten Verse, da nimmt Johannes das schon vorne weg im Gespräch mit Nikodemus, wenn er sagt, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht mehr verloren geht. Und das ist die Verherrlichung. Wir erkennen im Sterben Jesu, in dem ganzen Plan, dass Gott für dich und für mich stirbt. Und ich weiß jetzt, ich komme immer komisch vor, wenn ich so predige, aber ich erzähle da was, was eigentlich alle wissen. Gell? Jesus hat uns lieb, das langt mein Jungschar, Nummer eins, die Antwort so, Jesus. Aber trifft uns das? Dass dieser herrliche Gott, der diese Welt geschaffen hat, der zu der Sonne ein Wort sagt, die ist aus, dass der sagt, und für dich, für das, wie du mit anderen schlecht umgegangen bist, für das, wo du nicht geholfen hast, für die Dinge, die in deinem Leben schieflaufen, da nehme ich das, was du eigentlich verdienst dafür, auf mich. Und ich bezahle es dort am Kreuz. Und das ist die Antwort für die Griechen. Was sehen sie da? Sie sehen einen Gott, der liebt. Nicht einen Gott, der fordert, sondern der als allererstes liebt und auf uns zukommt. Mich annimmt. Und sein Leben gibt. Verrückt. Aber wahr. Das Schöne an dieser ganzen Verherrlichung und an dieser Ankündigung ist, und das ist was, was für mich heute auch einen ganz wesentlichen Beitrag hat, dass nämlich Gott auch durch Leid und Tod hindurch ein viel größeres und herrlicheres Ziel hat, als wir uns das jemals vorstellen können. Wisst ihr, im Alten Testament, bei Hiob zum Beispiel, war klar, wenn jemand leidet, dann hat er Mist gebaut. Wenn es jemand gut geht, dann hat er sich das auch verdient. Aber das ist anders bei Gott. Wirklich anders. Im Neuen Testament geht es anders zu. Selbst im Leiden, und das ist das, was uns dieser Text sagt, selbst im Leiden und Sterben und Tod kann Gott zum Ziel kommen. und zum Ziel, was viel größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Wäre Jesus nur einfach diese Bewegung gewesen, der mit den Griechen die Römer rausgeschmissen hätte, er hätte es können. Aber dann tritt es ein, was in diesem Weizenkorngleichnis ist. Das wäre nicht lange gegangen. Und vor allem das Grundproblem, warum er auf die Welt kam, hätte er nie angegangen. Nämlich die Schuld der Welt, das, was trennt den Mensch von Gott. Und als er stirbt, reißt dieser Vorhang im Tempel von oben nach unten durch als Zeichen, der Weg ist frei. Der Weg ist frei für dich, wieder zu Gott zu kommen. Und ich wünsche euch, dass ihr so diesen Jesus kennenlernen könnt. Und ich gebe es zu, ich brauche es manchmal auch, dass ich wieder da ans Kreuz schaue. Manchmal, wenn ich in meiner Seelsorgearbeit Geschichten von Menschen höre, die durchs Leid müssen und mich reinversetzen kann, wie sie dastehen, auch im Unverständnis vor Gott. Und ich dastehe und mich auch frage, unter alles Gott, wie soll denn das bitte noch zum guten Ende kommen? Und mir geht es nicht um eine leichte Vertröstung dieser Frage. Da habe ich keine Antwort drauf. Aber da will ich vom Vertrauen kommen. Vom Vertrauen auf diesen Gott, der uns sich hier vorstellt, nämlich dass er mich liebt und dass alles dahin gibt für mich und für dich. Dass es in all dem Schweren noch gut meint. Und in all dem gibt er uns auch einen Horizont auf, der eben nicht hier mit dem Tod endet, sondern der darüber hinausgeht. Und das zu wissen, gerade im Leid, gerade da, wo ich jemand Geliebtes verloren habe. Wir kriegen gerade von Entfernung mit, von Leuten vom KV Stuttgart, wo eine Familie ist, wo die Tochter Krebs hat. 1,5 Jahre. Ich stehe da, ich kapiere es nicht. Und ich wünsche und ich bete, dass Gott ein Wunder tut. Aber wisst ihr, was das für jemand bedeutet? Andere Freunde von uns haben das auch erlebt. Und die sagen, ja, wir sind dankbar für die Zeit, wo wir unsere Tochter hatten. Aber wir werden sie wiedersehen. Und das ist jetzt bitte kein Seelenvertrösten auf die Ewigkeit. Ja, es ist der Blick auf die Ewigkeit, aber das ist nicht ein billiges Vertrösten. Das ist Realität. Und diese Realität will ich ergreifen. Der Text geht noch weiter. Wir sehen Jesus als der, der sich hingibt aus Liebe, der die Liebe in Person ist. Und dafür ist Zeit, den zu erkennen. Aber dann lädt er uns ein, nachzufolgen. Es geht darum, seinem Beispiel zu folgen. Er sagt hier, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Kein leichter Vers. Also das meint jetzt auch vom Sinn her nicht, ich muss im Selbsthass mich vernichten, sondern es meint, auf was ist mein Blick gerichtet in meinem Leben? Gucke ich nur bis hier, was hier im Hier und Jetzt ist? Oder kann ich diesen Perspektivwechsel von Jesus mitgehen, zu sehen, was habe ich da im Ganzen? Weil das wird mein Leben verändern und auch meine Prioritäten verändern. Ich sage euch, ich muss mir das auch immer wieder klar machen. Ich bin jemand, ich lebe sehr gerne im Hier und Jetzt und das ist auch gut. Aber ich darf nicht vergessen, worauf wir zugehen. Und Jesus lädt ein, ihm nachzufolgen. Und es bedeutet, ich höre auf ihn. Ich frage, was ist denn mein Weg? Für manch einen hat es geheißen, in die Mission zu gehen. Wir haben hier einige Missionare, manche sind jetzt da, die sich gesagt haben, hey, und ich gehe weg aus Deutschland, aus meiner Komfortzone und gehe in ein fremdes Land. Aber nicht für alle ist das Nachfolge. Manchmal heißt es vielleicht Nachfolge sogar zu sagen, ich lasse so einen Traum, das mal zu machen und bleib zu Hause. Und Nachfolge kann heißen, und ich betreue meine Mutter und ich versorge die. Auch das kann Nachfolge sein. Und auch das kann mich mit tiefer Angst, wie wird es wohl alles werden, erfüllen. Nachfolgen ist kein leichter Begriff. Und wichtig ist, dass ihr mich nicht falsch versteht, wenn, man könnte jetzt auch auslegen sagen, ja, wenn Verherrlichung Tod und Leiden ist, und das ist das, was wir früher im Pietismus leider immer wieder auch gemacht haben, dann muss ja der tiefe Weg der richtige sein. Kennt ihr den? So, also wenn ich zwei Entscheidungen habe, dann muss ich gucken, welches bringt mir meisten Nachteile, und das ist dann Gottes Plan für mich. Und ich sage, tue es ein bisschen überziehen, aber manchmal früher war das so. Und da muss ich sagen, nee, dann ist es hier falsch verstanden. Das kann es auch heißen, dass Jesus mal sagt, nee, nicht der Komfortweg, verlass deine Komfortzone auch mal. Aber es kann auch sein, ich kann es genießen. Ich kann es genießen, dass wir tolle Möglichkeiten in diesem Haus haben. Ich kann es genießen, dass ich gerade eine gut funktionierende Familie habe. Ich kann es genießen, dass ich auch einen gewissen Erfolg im Geschäft habe und dass ich Geld habe. Auch das darf ich. Und gleichzeitig muss ich mich fragen, hey, Gott, und jetzt bin ich hier in meiner Situation, du hast mir vieles geschenkt, was möchtest du, dass ich dir tue? Wo gilt es, dir hinterher zu gehen? Für die Jünger, an die das ja als erstes gerichtet ist, da sah der Weg in Kürze ziemlich schwierig aus. Deshalb ist es auch so stark formuliert für sie. Aber gilt heute auch noch uns. Für sie hieß es, wir gehen ins Leiden. Und um ehrlich zu sein, die meisten der Jünger sind dann auch gestorben aufgrund ihres Glaubens. Und auch das ist heute noch eine Sache, die vorkommt und mich herausfordert in meinem Nachfolgen. Ich habe im Brocamp mit einem jungen Mann geredet, der kam aus Afghanistan. Der kam in die Seelsorge bei mir und hat mir seine Geschichte erzählt. Er hat gesagt, weißt du, Markus, wir waren in Afghanistan, in Kabul waren wir Christen. Meine Mutter und meine Geschwister und ich. Und dann wurden wir bedroht, was dort relativ normal ist, leider. Aber sie haben sich entschieden, dort zu bleiben. Nicht einfach zu fliehen. Aber dann fliegt eben die Bombe in den Gottesdienst. Und seine Mutter und seine Geschwister sterben. Für ihren Glauben. Sie hätten gehen können. Aber sie haben sich entschieden, nicht zu gehen. Sie haben sich nicht von der Angst einnehmen lassen, sondern haben ihren Auftrag dort gesehen. Wir hier haben diese Herausforderung derzeit nicht. Und trotzdem diese Radikalität und sich dieser Angst auch zu stellen, ist etwas, was mich nicht loslässt und mich herausfordert. Und jetzt könnte ich noch lange über Nachfolge predigen, aber ich möchte euch eine Minute geben und vielleicht ein paar Fragen, wo du dir stellen kannst, wie das ist, wie es bei dir damit aussieht, wie bei dir das Nachfolgen aussieht. Wenn du gerade sagst, boah, das ist mir jetzt ein bisschen zu steil, dann überleg mal, wer ist denn tatsächlich dieser Jesus? Aber wenn du hier schon bist und wenn du schon mit Jesus lebst, dann frag dich heute mal, wo ist denn bei dir dran? Eine Minute für euch, ein paar Fragen. Und wenn du merkst, da ist was dran, was zu tun, dann lade ich dich ein. Pack's an. Wenn es dran ist, zu sagen, ich möchte mehr wissen, wer dieser Jesus ist. Vielleicht ist auch eine Entscheidung dran, zu sagen, jawohl, mit dem möchte ich. Dann komm hier auf Leute zu. Komm gerne auf mich zu. Wenn es dran ist, was konkret zu machen, dann mach's noch fest. Und gleichzeitig zum Schluss finde ich so schön, dass dieser Text nicht jetzt mit dem Nachfolgeaufruf endet, sondern mit dem endet, wie Jesus am Kämpfen ist. Wie Jesus in der Situation, wo er es ankündigt, selber tief bewegt ist. Hirn gegen Herz. Jetzt ist meine Seele betrübt. Und da steht im Urtext, mein Sein ist erschüttert. Der kann nicht mehr. Und dann kommt fast trotzig, und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Und er sagt gegen das eigene Gefühl, gegen an, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Das ist mein Auftrag. Deshalb bin ich hier auf diese Welt gekommen, weil ich diese Menschen retten will. Und was wir dort sehen ist, dass diese Liebe ihn dagegen treibt und sagt, auch wenn ich keinen Bock habe, für die zu sterben, kein Bock, also meint, ich habe keine Lust auf dieses Leiden, ich habe Angst, treibt ihn doch diese Liebe dorthin. Aber was für mich der Trost ist, auch in den anderen Stellen, wo deutlich wird im Garten Gethsemane, wie er hadert und wo er sagt, hey, Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber egal in welcher Stelle wir schauen, kommt er zu dieser Antwort, dass es in die Hand seines Vaters legt, dieses Gottes legt, dem er vertraut. Und das ist es, was ich mir von ihm abschauen will. Gerade was diese Nachfolge angeht, zu sagen, Herr, du siehst, was ich eigentlich weiß, dass dran wäre. Du siehst, was mich alles davon abhält. Und meine Angst, was damit kommt, auch die Unsicherheit, ich lege es in deine Hand. Mach du es gut und hilf mir. Und in diesem Sinne wünsche ich uns, dass uns Gott darin auch stärkt, so wie er es damals bei seinem Sohn gemacht hat und gesagt hat, ich habe ihn verherrlicht und ich will das abermals tun. In diesem Sinne wünsche ich euch, dass ihr das erlebt, dass dieser Jesus immer noch der gleiche ist, der mit euch geht, der euch herausfordert, einlädt, mit ihm zu gehen, durch alle Zeiten. Wir singen.